Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast Wer verdient was? Der Einkommens- und Vermögensanalyse-Podcast. Kurz und knapp, in diesem Podcast analysieren wir das Vermögen von Persönlichkeiten wie dem Papst, Frau Dr. Merkel, dem Präsidenten, prominenten Schauspielern, Sportlern, YouTubern. Das Ganze nicht anhand von Schätzungen wie bei anderen Plattformen, sondern durch Drittdatenanalysen. Zum Beispiel durch Social Media, Traffic auf Merch-Shops, durch Fake-Kooperationsanfragen, Bundesanzeiger-Veröffentlichungen und meine Top-Secrets. In den Shownotes findest du ja einen Link zum Google-Sheet. Hier kannst du die nächste Podcast-Folge mitbestimmen. Ich freue mich natürlich über deinen Vote und auf eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder eine Verlinkung von diesem Podcast in deiner Buddy-WhatsApp-Gruppe. Meine Reputation findest du wie immer in den Shownotes und in der heutigen Folge geht es weiter mit Montana Black. Auch recht detailliert gemacht, sehr spannend. Ich glaube, die mit Abstand beste Analyse, die es im Netz zu finden gibt. Und wir starten direkt mit dem Prolog. Ja, also Montana Black ist 32 Jahre alt, geboren am 2.3.88 in Buxtehude. Dort lebt er aktuell auch noch, hat sich gerade ein neues Haus gekauft oder gebaut. Ja, sein richtiger Name ist Marcel Thomas Andreas Ehres und Künstlername Montana Black. Seine Marke Get On My Level und sein Job ist Content Creator, primär auf YouTube und Twitch. Branche, primär Games-Bereich, aber auch RL, also Real-Life-Videos. Pre-Reichtum, da gibt es eine Vorgeschichte, da will ich gar nicht so drauf eingehen, weil jeder hat seine Schattenseiten. Bevor er jedoch mit Content angefangen hat, hat er relativ viele Delikte gehabt, also Betrug, Diebstahl, Einbruch und Drogen. Dazu will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Ich habe auch die Frage von einem User bekommen, ob ich neidisch bin, warum ich diese Videos mache. Nein, es gibt eine Sache, auf die ich neidisch bin und das primär bei Montana Black, nämlich nicht, wie man gleich sehen wird, auf seinen Lamborghini und sein Geld, was er verdient, sondern ich bin neidisch auf die Tatsache, dass er mit dem, was ihm am meisten Spaß macht, extrem viel Geld verdient. Und was man aber bei Knossi und Montana Black sieht, ist, dass die das Jahre, mindestens 5-6 Jahre durchgezogen haben, täglich gestreamt, tägliche Videos gemacht haben, Stunden über Stunden, ohne nur einen Cent damit zu verdienen. Und das ist mal wieder die Bestätigung auch an alle diese Get-Rich-Typen oder Daytrader, dass man nicht über Nacht reich wird, sondern dass, wenn man etwas Spaß hat an etwas und dass seine Stärke ist, dass man das Jahre hinweg durchziehen muss und dass dann irgendwann automatisch monetär auch Geld dafür bekommt. Gibt aber auch so ein paar Beispiele, dass Streamer 4 Jahre schon gestreamt haben und über Nacht wurde dann einer der Top 10 Streamer auf die aufmerksam, hat den 100.000 von Follower rübergeschickt und am nächsten Tag verdienen die 10.000 Euro im Monat. Also immer wieder ein Beweis dafür, dass man an etwas glauben muss, dass man das Jahrzehnte, Jahre lang durchziehen muss und einfach an Spaß der Sache. Und wenn man etwas gut ist, das ist so mein Motto, wenn du etwas kannst, was kein anderer kann, dann bekommst du auch mehr, als jeder andere bekommt, dann wird sich das auch auszahlen. Übrigens, ich habe es eben nochmal gesagt, Daytrading, lasst es sein, ganz einfach. Es gibt so den MSCI World oder andere, die nur in IPO-ETFs investieren. Wenn du, sagen wir mal, 8% Rendite haben willst, dann muss diese 8% Rendite pro Jahr dein Einkommen darstellen, was dann zum Beispiel 100.000 Euro sind. Das heißt, du müsstest mindestens 1 Million Euro haben, um die zu investieren. Ansonsten kannst du vom Daytrading überhaupt nicht leben. Also lasst bitte dieses passive Einkommen, Quatsch, macht überhaupt keinen Sinn. Aber zurück zum Montana Black. Ausbildung hat er eine als Einzelhandelskaufmann abgeschlossen. Gut, kommen wir zum Vermögen. Recht wirr. Wir hangeln uns mal durch. Also, er hat ein Buch veröffentlicht, Montana Black, vom Junkie zum YouTuber. Das ist mit Abstand das erfolgreichste Buch vom Münchner Riva Verlag. So hat also mehr Verkäufe als das Buch oder die Geschichte von Oliver Kahn. Die erste Auflage waren 75.000 Stück. Die waren auch alle weg. Das Ganze hatte 3.764 5-Sterne-Bewertungen. Das gab damals 20.000 Vorbestellungen, also insgesamt 112.000 Buchverkäufe. Übrigens, wer mal wissen will, wie zum Beispiel ein Podcast in die iTunes-Charts kommt, ganz einfach. Man könnte jetzt denken, da steckt der Wahnsinnsalgorithmus hinter. Nein, es geht einfach in Prozent neue Follower pro 24 Stunden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Podcast veröffentliche, macht es am meisten Sinn, den um 0 Uhr 01 zu veröffentlichen, anstatt um 16 Uhr beispielsweise, weil an dem Tag die Prozentzahl der Neuabos an der Gesamtmenge deines Podcast-Follower gemessen wird und so die iTunes-Charts sich berechnen. Das heißt, ich könnte theoretisch in den iTunes-Store gehen, an jedes Handy meinem Podcast folgen, dann habe ich 50 neue Follower und wenn ich nur 100 habe, dann bin ich ziemlich sicher morgen auf Platz 1 der iTunes-Charts mit diesem Podcast. Das gleiche gilt auch übrigens für Bücher, nämlich die Spiegel-Bestseller werden berechnet anhand der Verkäufe in der ersten Woche. Deswegen macht es meistens Sinn, sein Buch vorher zu vermarkten, um sogenannte Vorbestellungen zu generieren. Das waren bei Montana Black 20.000 Stück und so wird dann die Verkaufszahl in der ersten Woche künstlich erhöht und somit eine künstliche Nachfrage geschaffen. Also bei 112.000 Stück verkauften Büchern, das ist schon echt gut, auch verglichen mal an den Zahlen, die zum Beispiel Frank Thelen schafft, gibt es einen Wertfaktor von 3 bis 7 Euro. Man muss dazu fairerweise sagen, dass das einmalig ist und dass er Co-Autor war, also die haben das zu zweit geschrieben. Das heißt, es gibt einen Wert von 3 bis 7 Euro. Ich habe jetzt mal 7 Euro angenommen als Tantieme oder Marge für den Autor. Das sind bei 112.000 verstückten Einheiten, verkauften Einheiten 784.000 Euro. In seinen Videos sagt er immer, dass er 50% dafür Steuern zahlen muss. Dazu sage ich nachher nochmal was. Auf jeden Fall Steuern, Umsatzsteuer haben wir rausgerechnet. Ergibt ein GMV von 635.000 Euro und dann haben wir nochmal Steuern abgezogen etc. Das durch 2 geteilt, weil er ja nur Co-Autor war. Das heißt, das Buch wird ihn vermutlich ungefähr 317.000 Euro, 520 Euro eingebracht haben. Dann haben wir einen YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal Montana Black. Es gibt ja mehrere. Also wir fangen mit dem ersten YouTube-Kanal an, Montana Black. Der hat 2,3 Millionen Abonnenten. Den gibt es seit 2009. Und insgesamt gibt es 302.737.278 Aufrufe, Stand 10.12.2020. Bei so vielen Followern in der Sparte Branche, in Abhängigkeit der Länge seiner Videos und der Anzahl an Veröffentlichungen, gibt es ein CPM von 5,38 US-Dollar. Man kann so ein bisschen rechnen, er hat mal ein paar Videos veröffentlicht zu seinen Einnahmen. Da stand drin 58.000 Euro bis November. Das heißt ganz einfach, ich kann es durch 3 Satz, durch 11 Teil mal 12 wieder nehmen. Das heißt, es gibt einen absoluten monatlichen Einnahmenwert von 5.272 Euro. Ich ziehe davon 42% Steuern ab und habe somit ein Jahresergebnis, Rohertrag, Reingewinn jährlich von 36.698 Euro für seinen YouTube-Kanal Montana Black. Aber er hat auch noch 2 weitere. So, YouTube-Kanal 2. Das ist Spontana Black mit 2 Millionen Abos. Das gibt's seit 2013. Hat deutlich mehr Aufrufe, nämlich 565.903.000, also über 263 Millionen Aufrufe mehr. Der CPM liegt deutlich über 7 US-Dollar. Einnahmen waren bis November 349.000 Euro. Das heißt, auch hier wieder 3 Satz durch 11 mal 12 ergibt einen absoluten monatlichen Wert von 31.772 Euro. Ich ziehe 42% Steuern ab. Hab also ein GMV von 18.401, also ein EK, also ein Ertrag, Rohertrag, Reingewinn jährlich von 220.000 Euro. Man muss dazu fairerweise sagen, dass Montana Black nicht geldgeil ist. Warum? Er könnte deutlich mehr Videos veröffentlichen, die noch länger machen und eine andere Sprache wählen. Und schon könnte er seine Videos deutlich mehr monetarisieren. Wenn er wollte, wären 70.000 Euro im Monat locker drin. Das sieht man halt, dass er nicht geldgeil ist, sondern das macht, was ihm Spaß macht. Dann hat er noch einen YouTube-Kanal Nummer 3. Das ist nicht seiner. Das wissen viele nicht, aber der heißt Richtiger Kevin und die Crew. Und obwohl das nicht seiner ist, ist das nach meinen Informationen so, dass ihm 30% davon gehören. Daraus ergibt sich ein TKP von 5 Euro und somit ein Anteil von 24.000 Euro pro Jahr, dem ihm gehören. Dann hat er auch noch eine Kooperation mit Support a Creator. Das waren laut Informationen, die mir vorliegen, 15.000 US-Dollar im Dezember 2019. Also sagt man ungefähr 7.500 Euro. So, dann kommen wir nochmal zu Instagram. Instagram hat 2,8 Millionen Follower, hat eine Interaktion von 440.000 pro Veröffentlichung. Das macht einen unglaublichen Interaktionswert von 15,71%. Das erhöht natürlich den TKP extrem, weil das ein Beweis dafür ist, dass er eine extrem gute Fanbase hat. Also rechnen wir mit dem Höchst-TKP bei Instagram von 10 Euro. Macht also die Methodik 28.000 mal 24 Posts pro Jahr. Sind als absoluter Wert dann 28.000 Euro pro Monat möglich. Steuern abgezogen, Umsatzsteuer abgezogen. Also könnte er, wenn er monetär fokussiert wäre, mit Instagram mit 24 Kooperationen pro Jahr 544.320 Euro verdienen. Wenn er das nicht tut, würde ich dazu dringend raten. Dann Twitter hat er 826.000 Follower, eine Interaktionsrate von 70 bis 250 Leuten. Das berücksichtigen wir jetzt erstmal nicht. Dann kommt Twitch. Da haben wir bei Knossi schon gesehen, da steckt der Goldesel drin. Twitch hat er 24.000 Subscriber, 3,2 Millionen Follower. Das ist bedeutet Platz 1 weltweit. Wie gesagt, bei Twitch ist es so, habe ich schon mal erklärt, du kannst als Subscriber Geld spenden oder halt jemanden folgen. Es gibt da zum Beispiel die Level 1 bis Level 3. Level 1 sind 4,99 Euro minus 19%. Umsatzsteuer minus 30% Provision für die Plattform, also 2,94 Euro, den der Creator bekommt pro Follower. Der Clou daran, wie gesagt, Twitch gehört zu Amazon und als Prime-Mitglied kann man im Level 1 pro Monat 5 Euro verschenken, die Amazon dann monetär übernimmt und das ist natürlich für Content-Creator extrem interessant. Also, ein Content Creator bekommt in Level 1 2,94, 24.000 Subscriber, macht einen monatlichen Wert von 70.560 Euro aus, also 846.720 Euro im Jahr. Dann haben wir noch Sponsoring-Geschichten. Also, da gibt es zum Beispiel Gaming, da sage ich einfach mal 150.000 Euro netto, TKP, Instagram 10 Euro und so weiter. Da habe ich jetzt einfach mal 150.000 Euro angenommen. Also, wenn man solche Reichweiten hat und den Kundenzugang hat in einem Bereich zum Thema Gaming, dann wärst du schön blöd, um es mal so zu formulieren, wenn du keine Kooperation hast. Er hat aber auch Kooperationen, darüber ist aber nichts bekannt. Sein neues Studio oder beziehungsweise sein Gaming Room, der wurde auch von einer Firma gesponsert, sieht man auch im Hintergrund, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, aber wenn er nicht durch solche Kooperation mindestens 150.000 Euro im Jahr einnimmt, dann sollte er seinen Manager wechseln. So, dann hat er noch einen Merch-Shop, wir haben die Marke schon gesehen, Get On My Level, 183.000 Visits pro Monat, normal sind es, also der Median sind 150.000 Besuche pro Monat auf den Shop. Normalerweise, wie gesagt, im E-Commerce, als E-Commerce-Experte attestiere ich eine Conversion von 3-10% beim durchschnittlichen Warenkorb von 50 Euro, macht also einen absoluten Wert monatlich von 247.000 Euro Außenumsatz, also Abzug von Umsatzsteuer, macht also einen Rohertrag, wenn ich 40% Reingewinnmarge rechne, bei Klamotten und Fashion eigentlich üblich, von 1.076.000 Euro pro Jahr. Auch wenn hier die Zahlen nicht stimmen, würde ich auf jeden Fall mal einen Experten dran lassen, der mir das optimiert. Dann hat er noch eine Firma, nämlich die Get On My Level KG. Die ist noch nicht im Bundesanzeiger. Hier würde ich mal attestieren, dass er sich ein Geschäftsführergehalt auszahlt, normalerweise zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Ich nehme jetzt einfach mal 5.000 Euro an, das sind 60.000 Euro Rohertrag vom Geschäftsführergehalt. Dann hat er natürlich auch noch ein Aktivvermögen, wo ich ein bisschen meckern müsste. Er hat 2 Wohneinheiten gekauft und ein Haus. Und er hat in einem Video gesagt, dass er das bar bezahlt hat. Und das ist natürlich ein fataler Fehler, weil er keinen hohen Leverage hat, also wenig Fremdkapitalanteil. Warum? Ein Beispiel. Du hast 100.000 Euro. Für die 100.000 Euro könntest du dir jetzt eine Wohnung, sagen wir mal, kaufen im Wert von 100.000 Euro und hättest dein Leben lang Mieteinnahmen von 500 Euro. So, das heißt, ich hätte mein Leben lang 500 Euro, aber das Aktivvermögen bleibt 100.000 Euro. Natürlich, eine Wohneinheit hat eine Wertentwicklung, aber die wird wahrscheinlich nicht gleich der Inflation sein. So, nehmen wir jetzt aber mal an, du nimmst die 100.000 Euro und splittest die in 20.000er. Das heißt, du hast 5 mal 20.000er Pakete und du nimmst sozusagen ein 20.000er Paket, um 80.000 Euro Fremdkapital bei der Bank aufzunehmen, also 20.000 Eigenkapital, 80.000 Fremdkapital. Dafür hättest du 5 mal 5 Mieteinnahmen, also 2.500 Euro im Monat. Die nimmst du, um sozusagen deine Fremdkapitalzinsen, die du bezahlen musst, an die Bank zu decken. Der Unterschied: die Erhöhung des Aktivvermögens in der zweiten Variante ist deutlich höher als die jährlichen Mieteinnahmen, die ich habe. Denn der Unterschied ist, irgendwann ist das Fremdkapital abgezinst, also zurückgezahlt, getilgt. Wenn du eine ordentliche Tilgung von 2-3% genommen hast, dann sind sozusagen nach 16 Jahren alle Kredite abbezahlt. Und jetzt steht halt das Aktivvermögen von 100.000 Euro 5 mal 100.000 Euro gegenüber. Das heißt, ich habe 400.000 Euro mehr Aktivvermögen und nach 16 Jahren 2.500 Euro monatliche Mieteinnahmen gegenüber 500 Euro. Deswegen würde ich immer attestieren, dass es ziemlich blöd ist, wenn man Wohneinheiten versucht, durch Fremdkapital, also nicht durch Fremdkapital zu refinanzieren. Dadurch ergibt sich eine hohe Eigenkapitalrendite und so weiter. Aber, also auf jeden Fall, das würde ich definitiv anders machen. Zweiter Unterschied ist, es gibt keine Holding. Wahnsinn, dazu sage ich gleich nochmal was. Aber man kann sogenannte Immobilienholdings machen. Bedeutet, du als Privatperson bekommst nicht mehr deine Mieteinnahmen, sondern eine GmbH. Zum Beispiel die Verwaltungs GmbH. Und die Verwaltungs GmbH hat eine 100%ige Gewinnabführungsvertrag und eine Muttergesellschaft, nämlich zum Beispiel die Montana Black GmbH. Und alle Gewinne, die in die Montana Black GmbH von der Verwaltungs GmbH fließen, müssen nämlich nicht mit dem privaten Spitzensteuersatz, zum Beispiel von 42% versteuert werden, sondern können oder liegt deutlich unter 5%. Der Clou: wenn ich die Einnahmen nehme und den Gewinn nehme, um davon wieder neue Wohneinheiten zu investieren, dann bezahle ich so gut wie keine Steuern. Und genau da liegt der Vorteil an sogenannten Immobilienholdings. Und auch hier würde ich Montana Black bei den Gesamteinnahmen, die er hat, deutlich raten, seinen Steuerberater zu wechseln oder sich einen Manager ans Board zu holen, der ihn berät und auch wirklich ehrlich berät, der nicht gewinngeil ist, sondern der ihnen einfach da ein paar gute Tipps gibt. Er verdient gutes Geld, man muss aber fairerweise sagen, alles ist abhängig von ihm, und durch den Twitch-Bann, den er mal hatte von einer von einem Monat, glaube ich, sieht man recht schnell, alles ist vergänglich, also sollte ich meine Investments so planen, dass ich mein Leben lang davon ja, leben kann, auch wenn alles den Bach runtergeht. Ein Shitstorm geht immer relativ schnell. Deswegen, Montana Black, wenn du das hörst, ich würde dir dringend raten, jemanden mit an Bord zu holen, der dich darin als Buddy berät. Gut, dann Konsumvermögen. Er hat einen Lambo Hurricane im Wert von 232.000 Euro, 90.000 Euro angezahlt. Auch das ist ziemlich blöd, weil ich würde das immer leasen lassen über seine Firma, die er leider nicht hat. Aber dadurch kann er deutlich weniger Steuern zahlen. Und dann gibt es auch noch das sogenannte Abschreibungspräperiorium. Dazu darf ich nichts sagen, weil ich kein Steuerberater bin. Aber alle 5 Jahre sich ein neues Auto zu holen, kann da Sinn machen. Auch würde ich dir dringend empfehlen, eine Holding zu gründen, lieber Montana Black, weil du als ja Influencer und Reputationspersönlichkeit in der öffentlichen Medien selbst einen Lambo Hurricane oder eine Rolex-Uhr absetzen kannst von der Steuer. Wie gesagt, ich darf da nicht zu viel sagen und wahrscheinlich hört auch irgendjemand vom Finanzamt zu und freut sich über diese Auflistung meiner detaillierten Analysen, aber ich würde dir dringend empfehlen, da ja, nochmal Handlungsbedarf anzulegen. Er hat auch ein M263 AMG Coupé für 180.000 und ein Maserati der Oma. Ja, Leasing wird über die KG hoffentlich vorgenommen. Ansonsten ist es zu teuer, aber wenn das über die KG geleast wird, würde ich nicht einsehen, warum man 90.000 Euro anzahlt. Also, dann ein paar Hinweise und Tipps. Also, wie gesagt, wir kommen auf jeden Fall über 3 Millionen Euro an Vermögen. Ja, über 1 Million Euro an Einnahmen pro Jahr. Wenn mehr Videos und länger und mehr Gaming und dauerhafte Kooperationen wären, plus ein eigenes Netzwerk, dann würde wahrscheinlich deutlich mehr gehen. Er hat keine White-Label-Sachen, keine Media-Equity-Deals, also könnte er theoretisch daraus schnell 5 Millionen Euro machen. Im Impressum gibt es keine Firma, die genannt wird, also keine Holdings. Montana Black und Spontana sind keine Firmen. Da habe ich geschrieben, oh je, geh mal auf yoon.com und google mal nach Immobilien, GmbH und Holdinggesellschaft. Würde ich dringend empfehlen. Allein sein Keller hat 200.000 Euro gekostet. Deswegen würde ich mir aufpassen. Zurzeit ist alles noch abhängig von ihm. Ja, es gibt so ein kleines Netzwerk, das wollte ich euch auch nochmal geben. Es gibt nämlich, wo haben wir ihn hier, den Get on My Level KG. Und zwar wird die von Michael Schmidt verwaltet, von der Reason Verwaltungs GmbH. Dann gibt es auch noch die 110% GmbH von Dennis Braham, die Chemo Vertriebsbeteiligungs GmbH von Mert Durukun und die Smilodocs Verwaltungsgesellschaft. Also man sieht, das ist ziemlich vernetzt alles. Die Wort- und Bildmarke Montana Black wurde auch erst am 15.09.2020 eingereicht. Ich hoffe, warum das so spät ist. Ich hoffe mal, weil er jetzt einfach eine Unterstützung bekommen hat oder vielleicht ein neuer Manager, der ihn einfach deutlich besser berät. Ja, dazu vielleicht noch mal irgendwann mehr. Wie gesagt, ich bin durch. Vermögen wird geschätzt auf ungefähr 3 Millionen Euro, auch wenn ich weiß, dass er liquide Mittel nicht mehr hat, weil er einen Teil seines Hauses privat bezahlt, also von seinem Privatvermögen. Und wenn sein Keller schon 200.000 Euro gekostet hat als Gaming Room, dann möchte man mal attestieren, dass seine Liquidität nahe Null liegt. Das würde ich alles deutlich schlauer machen. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge Spaß gemacht hat und du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich sage schönen Tag dir, 5-Sterne-Bewertung nicht vergessen und liebe Grüße, dein Tom.